Der Cursor blinkte stoisch in einem leeren Bewerbungsformular, als das Telefon vibrierte. Ein Name leuchtete auf, der alte Reflexe weckte: Daniel Rivera. Ich ließ es erst läuten. Gespräche aus der Ranger-Vergangenheit endeten zu oft in ausweichenden Pausen und der Frage, warum ich nicht mehr draußen arbeitete. Schließlich wischte ich nach rechts. »Hey, Pascal, hast du eine Minute für Geschäftliches?« Ich klappte den Laptop zu. »Kommt darauf an, welche Art von Geschäft?« »Die Art, die bezahlt. $5,000 für eine Woche.« Das brachte mich zum Schweigen. Freie Beratungsjobs hatten zuletzt gerade so die Miete gedeckt, nicht die Restsumme aus Anwaltshonoraren und gemeinsamer Wohnung. »Ich höre«, Daniel atmete hörbar aus. »Ich habe meine Guide-Firma endlich in Gang. Eine Gruppe Geschäftsleute aus Denver will das volle Wildnispaket. Jagd, Backcountry, keine Touristenpfade. Sie wollen jemanden mit echten Referenzen.« Ich trat ans Fenster. Unten rauschte Verkehr, der Asphalt war noch feucht vom Regen. »Ich habe seit Jahren niemanden geführt, Dan. Du kennst die San Juans wie deine Westentasche. Genau deshalb wollen sie dich. Keine Wochenendkrieger, die eine Webseite bedienen können, sondern jemand, der Karten lesen, Wetter deuten und Leute heil zurückbringen kann.« »Was für Geschäftsleute?« Meine Stimme klang skeptischer, als ich wollte. »Ein Immobilienentwickler, eine Pharma-Managerin, ein junger Investor. Genug Geld, um sich das Beste zu leisten, und genau deshalb brauchen sie dich.« Ich massierte mir die Schläfen. Reiche Anfänger babysitten. Mein persönlicher Waldhöllenmix. Aber $5,000 waren eine Zahl, die einen Knoten löste. Wo genau? Private Jagdgründe nördlich von Silverton. Genehmigungen sind geregelt. Eine Woche rein, eine raus. Das Wetter macht Zicken. Also brauche ich jemanden, der auch dann ruhig bleibt, wenn es kippt. Ich hörte meinem eigenen »In Ordnung, ich mache es« zu, als käme es von einem anderen. Einen Herzschlag später klang Daniels Überraschung über die Leitung. »Ernsthaft? So schnell?« »So schnell. Schick mir alles.« 2 Stunden danach trafen Koordinaten, Haftungsausschlüsse und eine Ausrüstungsliste ein, die wie ein Luxuskatalog wirkte. Ich räumte den Abstellschrank aus, bis der Flur wie eine improvisierte Ausgabestelle wirkte. Rucksack, Biwaksack, Kocher, Wasserfilter, Gurtband, Paracord, ein Erste-Hilfe-Set, das ich auf den neuesten Stand brachte. Das Gewehr legte ich auf die Werkbank, zerlegte es, reinigte den Verschluss, prüfte den Lauf, kontrollierte das Zielfernrohr. Der Notfallsender bekam neue Batterien, ebenso die Stirnlampe. Mein Großvater-Kompass hing wie immer um meinen Hals. Ich nahm ihn in die Hand und ließ die Nadel ausschwingen, als würde sie nicht nur Norden, sondern Antworten finden. Am Küchentisch breitete ich topografische Karten aus, drehte sie so, dass die Höhenlinien stimmten, und fuhr mit dem Finger mögliche Routen ab. Die Zielzone lag abseits markierter Pfade, einige Kilometer hinter einer alten Forststraße, in einem Becken, das leicht nach Westen öffnete. Wasserquellen markierte ich mit kleinen Kreisen, potenzielle Notausstiege mit Kreuzchen. Ich schrieb mir Marschzeiten auf, konservativ gerechnet, und legte Varianten für schlechtes Wetter an. In den San Juans konnte eine klare Stunde später zu Graupel führen, je höher die Zacken, desto launischer der Himmel. Ich öffnete die Jagdverordnung, verglich die angegebenen Sektoren mit den Koordinaten und notierte mir Schonzeiten, erlaubte Kaliber und die Regeln zur Verwertung. Ordnung hielt die Berge nicht freundlich, aber fair. Wer Regeln missachtete, bekam selten nur Papierprobleme. Als die Dämmerung an die Scheiben stieß, sortierte ich das Gepäck in feste Kategorien: Notfall, Navigation, Schlaf, Nahrung, Jagd. Das Rucksackgewicht peilte ich auf knapp über 20 Kilogramm ohne Wasser. Lieber einen zusätzlichen Verband als ein Gramm Eitelkeit. In den Seitentaschen verschwanden Ersatzhandschuhe, ein dünnes Tarp, Reparaturklebeband und ein kleiner Satz Kabelbinder. Man konnte vieles mit Knoten lösen, aber nicht alles. Ich rief Daniel zurück, ließ ihn die Route gegenlesen. Die Klienten wollen Komfortpausen, sagte er vorsichtig. Vor allem der Entwickler. Er neigt dazu, Geschichten zu erzählen und sich feiern zu lassen. Dann bekommt er Gehpausen mit Aussicht, aber keine Abstürze mit Pointe. Ich hörte ihn schnauben. Schon klar. Pascal, noch was, das Wetter. Die letzten Tage kamen Zellen rein, die sich über den Kämmen festhaken. Früh Schnee oberhalb der Baumgrenze. Ich sah hinaus. Über der Stadt stand ein niedriger, schwerer Himmel. Wie ein Versprechen, das keiner wollte. Ich plane 2 Notcamps ein, eines tiefer im Wald. Wenn es kippt, drehen wir um. Die Berge sind keine Bühne für Egos. Genau deshalb rufe ich dich an. Als ich auflegte, blieb das Summen der Leitung noch einen Herzschlag in der Wohnung hängen. Ich öffnete das Fenster einen Spalt. Kalte Luft roch nach nassem Beton und fernem Rauch. In solchen Momenten erinnerte der Körper an Dinge, die der Kopf vergessen wollte. Das gedämpfte Knacken von altem Holz, wenn Temperatur fällt. Die Stille, die nicht leer, sondern gespannt ist. Das Gefühl, beobachtet zu werden, ohne jemanden zu sehen. Ich überprüfte die Wetterberichte ein weiteres Mal, dann die Batteriestände, dann den Inhalt des Erste-Hilfe-Sets, als würde zusätzliche Kontrolle die Welt bändigen. Ein unscheinbarer Widerstand wuchs in mir. Nicht Furcht, eher eine leise Ablehnung gegen das, was die 3 Kunden sich unter Wildnis vorstellten. Berge waren kein Konsumgut. Sie gaben nichts her, sie liehen nur und nahmen sich ihren Preis zurück. Der Kompass lag wieder in meiner Hand. Die Nadel stand ruhig. Norden war Norden. Das war tröstlich und zugleich eine Mahnung. Orientierung ist immer da. Man muss nur die Hand ruhig halten. Ich legte den Kompass zurück, schaltete das Licht im Flur aus und blieb einen Moment in der Dunkelheit stehen. Die Wohnung machte die vertrauten Geräusche eines Ortes, der zu klein für große Entscheidungen ist. Eine Woche, sagte ich halblaut in den Raum. Rein und raus. Meine Stimme klang nüchtern. Trotzdem schob sich ein Schatten zwischen die Worte, als würde etwas in ihnen lauschen. Bevor ich schlafen ging, steckte ich die Haftungsausschlüsse in eine Klarsichthülle, legte die Karten in eine wasserdichte Tasche und schrieb mit Filzstift auf eine Notiz. Notausstieg. Ost, Bachbett, alte Brücke. Es war eine Gewohnheit aus Rangerzeiten, die nie nutzlos war. Draußen rollte ein entferntes Grollen über die Stadt. Kein Donner, eher das Hecheln eines unsichtbaren Tieres in weiter Ferne. Ich stellte mir den morgigen Morgen vor. Frühe Abfahrt, eine Straße, die sich in langen Bögen in Richtung Berge windet. Wolken, die an Zacken hängen bleiben. Menschen, die glauben, die Natur sei eine Kulisse. Und ich, der ihnen erklären muss, dass Kulissen irgendwann nach vorn fallen. Als ich das Licht löschte, blieb der Raum einen Atemzug zu still. Dann setzte die Heizung ein leises Klacken in der Wand, harmlos und doch wie ein Zeichen. Ich zwang mich zu schlafen. Vor mir lag Arbeit. Hinter mir lag die Zeit, in der ich glaubte, man könne die Berge nur mit Wissen bezwingen. Und irgendwo dazwischen, in dieser dünnen Zone aus Planung und Zufall, wartete etwas, das gerne zuhört, wenn man laut sagt, wie sicher man sich ist. Die Fahrt nach Silverton dauerte über 4 Stunden. Die Straße wand sich in endlosen Kurven durch die Rocky Mountains, vorbei an Schluchten, die wie aufgerissene Wunden im Fels lagen, und durch Wälder, deren Nadelkronen ein geschlossenes Dach bildeten. Je weiter ich nach Westen kam, desto schwerer hingen die Wolken an den Gipfeln. Grau, beinahe metallisch, mit einer Schwere, die Schnee versprach, obwohl es noch früh im Herbst war. Das Gefühl, dass die Berge mich beobachteten, ließ mich nicht los. Jeder Schatten zwischen den Stämmen, jedes Rascheln im Unterholz zog meinen Blick. Ich redete mir ein, dass es nur die Rückkehr an alte Orte war. Erinnerungen, die man nicht einfach wie ein Werkzeug in die Schublade legt. Doch die Anspannung blieb, wie ein dünner Faden im Nacken, den jemand unsichtbar zog. Als die Lodge auftauchte, wirkte sie wie ein Fremdkörper in der Landschaft. Ein massives Bauwerk aus frisch gefällten Baumstämmen, die in monumentale Wände gezwungen waren, dazu ein Fundament aus importiertem Stein. glatt geschliffen, fast schon glänzend. Das Haus hätte eher in die Hochglanzseiten eines Architekturmagazins gepasst als an den Rand eines Wildnisgebiets. Auf der kreisförmigen Auffahrt standen drei makellose SUVs. Lack und Chrom reflektierten das letzte Licht des Tages, während mein alter Pickup dazwischen wie ein rostiges Fossil wirkte. Daniel erwartete mich an der schweren Holztür, die eher an eine Burg als an eine Jagdhütte erinnerte. Er grinste, als hätte er die Lotterie gewonnen. »Pascal, pünktlich wie immer. Komm, ich stelle dich den anderen vor.« Ich trat ein und spürte sofort die Hitze der überdimensionierten Feuerstelle, in der Holzstämme brannten, die so dick waren, dass man sie für Baumstämme eines ganzen Winters hätte halten können. An den Wänden hingen Trophäenköpfe aus aller Welt, Hirsche, Bergschafe, Elche, ja sogar ein Löwe, dessen leere Augen die Halle musterten. Der Raum wirkte nicht wie eine Hütte, sondern wie ein Mausoleum für gejagte Tiere. Am Mahagonitresen standen drei Menschen mit Gläsern in der Hand. Daniel klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. »Pascal Carter, mein alter Rangerfreund, der Mann, der euch sicher durch diese Berge bringt.« Der erste, der mir entgegentrat, war Richard Hale. Groß, breitschultrig, das Haar silbern und perfekt frisiert. Sein Händedruck war kräftig, fast schmerzhaft, als wolle er beweisen, dass er noch Selbstkontrolle ausüben konnte. »Richard Hale«, stellte er sich vor. »Ich habe auf allen Kontinenten gejagt. Afrika, Alaska, Patagonien. Aber die wahren Trophäen holt man in der Heimat, finden Sie nicht?« »Ich kenne die Berge«, antwortete ich nüchtern und zog meine Hand aus seinem Griff. Die zweite, die sich näherte, war Laura Bennett. Sie hielt ein Glas Whisky in der einen, ein Satellitentelefon in der anderen. Ihr Händedruck war kurz und geschäftsmäßig, als sei Zeit Geld. »Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich auch während der Tour erreichbar bleiben muss. Geschäfte hören nicht auf, nur weil man in den Bergen ist.« »Solange es die Sicherheit nicht beeinträchtigt«, erwiderte ich. Sie nickte knapp, doch in ihren Augen flackerte ein Missfallen darüber, dass ihr jemand Grenzen setzte. Der dritte, Ethan Cole, kam etwas zögerlicher heran. Jüngere Züge, wache grüne Augen, ein Lächeln, das mehr Unsicherheit als Überheblichkeit verriet. »Danke, dass Sie uns begleiten, Herr Carter. Das ist mein erster richtiger Jagdausflug. Ich hoffe, ich kann viel lernen.« Seine Stimme war ehrlich, fast dankbar. Wenigstens einer in dieser Gruppe wirkte nicht wie jemand, der die Wildnis nur als Bühne für sein Ego sah. Während wir in der Halle standen, begann Richard sofort mit großspurigen Geschichten. Er erzählte von einem Bären in Alaska, der angeblich 3 Meter hoch aufgerichtet gewesen sei, von einem Leoparden in Namibia, den er eigenhändig erlegt hätte. Seine Gesten waren groß, seine Worte prahlend. Laura hörte kaum zu, tippte Zahlen in ihr Telefon, während Ethan bemüht höflich wirkte. Ich sah mich um. Überall Trophäen, aber nirgends Spuren von Demut. Kein Bild von Natur, kein Zeichen, dass jemand hier draußen den Ort wirklich verstanden hatte. Nur tote Augen, die aus Glas zurückstarrten. »Pascal«, sagte Daniel leise neben mir, »bleib locker. Es sind nur 7 Tage. Dann bist du zurück in Denver mit genug Geld, um durchzuatmen.« Ich nickte. Doch mein Blick glitt hinaus zu den Bergen. Über den Gipfeln hatten sich die Wolken verdichtet, dunkel, fast schwarz. Ein Wetter, das ich kannte. Wetter, das schneller töten konnte als jede Wildkatze. »Wir brechen morgen früh auf«, sagte ich laut, um die Aufmerksamkeit der Gruppe zu gewinnen. »Wenn wir Tiere finden wollen, müssen wir vor Sonnenaufgang unterwegs sein.« Richard lachte, schwenkte sein Glas und nahm einen Schluck. »Pascal, wir sind nicht im Militär. Wir zahlen für eine Erfahrung, nicht für einen Drill. Die Tiere kennen keine Uhrzeiten, Herr Hale«, entgegnete ich. »Sie folgen ihrem Instinkt. Wenn sie Beute wollen, müssen sie deren Rhythmus folgen.« Laura blickte von ihrem Telefon auf. »Die Märkte öffnen um 8. Ich brauche vorher Zugriff.« Ethan senkte den Blick. Ich stehe gern früh auf. Dann sehen wir uns um 4 Uhr am Eingang, sagte ich und spürte Daniels zustimmendes Nicken. Richard schnaubte, doch er widersprach nicht. Stattdessen erzählte er eine weitere Geschichte von einer Safari, während Laura ihre Aktienkurse checkte und Ethan höflich schwieg. Ich trat ein Stück vom Feuer zurück. Draußen peitschte der Wind gegen die Fenster und in einer dunklen Wolkenfront blitzte ein fernes Leuchten. Das Knacken der Balken über mir klang nicht wie Holz, das sich setzte, sondern wie etwas, das horchte. Ich atmete tief ein. Eine Woche, sagte ich mir. Nur eine Woche. Doch die Berge hatten ihr eigenes Zeitmaß und ich wusste, wer sie unterschätzte, bezahlte. Und es war noch nicht einmal der erste Tag vergangen. Der Wecker vibrierte um 4 Uhr, doch ich war schon wach. Schlaf hatte sich nicht einstellen wollen, nur kurze Dämmerungen, in denen das Bild meines Kompasses auftauchte, dessen Nadel rastlos im Kreis jagte. Ich zog die Stiefel an, schulterte den Rucksack und trat hinaus in die noch schwarze Kälte. Die Lodge lag still, bis auf das matte Flackern von Licht hinter den Fenstern. Ich erwartete eine aufbruchbereite Gruppe, doch Gelächter und Stimmen empfingen mich. Hinter der Glasfront sah ich Richard mit einem Glas Whisky in der Hand am Pokertisch, Laura neben ihm mit ihrem Telefon und Ethan, der schüchtern lachte, während er Karten in der Hand hielt. Ich klopfte, trat ein und stellte die Stimme scharf: Wir müssen in 30 Minuten unterwegs sein, sonst verlieren wir den Morgen. Richard hob den Kopf, seine Augen waren gerötet, die Stimme rau. Pascal, entspann dich, wir zahlen dich. Nicht anders herum. Die Tiere laufen uns nicht davon. Doch, sagte ich trocken, genau das tun sie. Laura blickte nicht einmal hoch, während ihre Finger weiter über das Display huschten. Die Märkte öffnen in 4 Stunden. Ich muss die Pharmawerte prüfen, bevor wir im Funkloch verschwinden. Ethan legte die Karten ab und sah entschuldigend zu mir. Ich habe vorgeschlagen, wir sollten früher schlafen, aber naja. Genug, sagte ich. In einer Viertelstunde geht es los. Mit oder ohne euch. Richard lachte, schüttelte den Kopf und füllte sein Glas nach. Du klingst wie ein Sergeant. Daniel, der aus dem Flur kam, legte ihm die Hand auf die Schulter. Er hat recht. Packt eure Sachen. Wir sind nicht auf einer Hotelterrasse. Es dauerte weitere 3 Stunden, bis wir tatsächlich loskamen. Der Himmel war längst hell, als wir den Pfad erreichten. Jeder Schritt knirschte auf gefrorenem Boden und die Luft roch nach Schnee. Ich spürte, wie wertvolle Zeit verrann. Die Sonne hatte den Rand der Bergkämme schon erreicht und die Tiere, die in der Dämmerung noch offen standen, zogen sich jetzt in die Dickungen zurück. Ich ging vorne, die Karte griffbereit. Hinter mir schwankte Richard leicht, sein Rucksack schien ihm zu schwer. Er schwitzte, keuchte und redete ununterbrochen über vergangene Jagden. In Alaska habe ich einen Bären erlegt, der über 3 Meter groß war. Der Guide sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Die Worte prallten an mir ab. Ich wusste, dass ein aufgerichteter Grizzly kaum über 2,5 Meter hinausging. Richard wollte beeindrucken, nicht berichten. Ethan hatte Mühe mit seiner Waffe, einem hochpreisigen Gewehr, das sicher mehr als $20.000 gekostet hatte. Er trug es wie einen Aktenkoffer, ließ es an der Seite hängen. Bei einer Pause nahm ich es ihm ab, legte es an meine Schulter. So gehört es. Der Schaft liegt fest an, das Gewicht verteilt sich. Versuch es. Er nickte, bemühte sich, doch wirkte noch immer unsicher. Reichtum konnte Ausrüstung kaufen, aber keine Fertigkeit. Laura ging stumm, das Telefon noch immer in der Hand. Die Pharmawerte sind heute volatil, murmelte sie, während sie über das Display strich. Stecken Sie das Gerät weg, sagte ich scharf. Ton, Bewegung, Licht, das verscheucht jedes Wild. Sie sah mich kalt an, doch steckte das Telefon schließlich in die Tasche. Um die Mittagszeit erreichten wir einen kleinen Bach. Ich ließ die Gruppe rasten, während ich die Umgebung prüfte. Frische Spuren im Schlamm. Ein paar Hirsche, vielleicht vor 2 Tagen hier. Hirschlosung. Noch nicht völlig ausgetrocknet. Ein gutes Zeichen. Dann bemerkte ich die Kratzspuren an einer Kiefer. Ich trat näher, zog das Fernglas hoch. Am Hang, etwa 200 Meter entfernt, stand etwas. Eine Gestalt. Groß, schmal, in dunkler Kleidung. Sie stand völlig reglos, als wäre sie in den Boden gewachsen. »Was siehst du?« Daniel war neben mich getreten. Ich hielt das Fernglas fester. Es war keine Bewegung zu erkennen, nicht einmal ein Atemzug. Kein Jäger, den ich kannte, würde so offen am Hang stehen. Ich senkte kurz das Glas, um ihm den Punkt zu zeigen. Als ich wieder hinsah, war die Stelle leer. Nur Bäume. »Wahrscheinlich ein anderer Jäger«, sagte ich, obwohl ich es selbst nicht glaubte. »Hier draußen?«, fragte Daniel leise. »Möglich«, antwortete ich knapp. Richard rief vom Bach. »Alles in Ordnung, Carter?« »Alles in Ordnung.« Ich steckte das Fernglas weg, doch das Ziehen im Nacken war zurück. Wir verbrachten noch eine Stunde am Bach. Ethan trank Wasser, Richard spielte mit seinen Karten, Laura schrieb Notizen. Ich markierte auf meiner Karte den nächsten Lagerplatz und berechnete den Marsch. Währenddessen kehrte mein Blick immer wieder zum Hang. Nichts. Nur Schatten zwischen den Stämmen. Aber etwas hatte dort gestanden. Und ich wusste, dass laut Genehmigung keine andere Gruppe hier draußen war. Wir hätten allein sein müssen. Am Nachmittag brachen wir wieder auf. Der Weg führte uns bergauf, durch dichtes Kieferndickicht, das den Himmel zu einem schmalen Band verengte. Die Luft roch nach Harz und Frost und das Schweigen des Waldes war nicht das Schweigen der Ruhe. Es war angespannt, wie ein Atem, den jemand anhielt. Richard plapperte weiter, während Laura immer wieder stehen blieb, um ihre Nachrichten zu prüfen. Ethan mühte sich, Schritt zu halten. Daniel sah mich an. Ein kurzer Blick, der mehr sagte als Worte. Er hatte die Gestalt auch nicht vergessen. Als wir schließlich einen kleinen Platz erreichten, wo sich die Kiefern lichteten, baute ich das erste Lager auf. Das Feuer knackte, als die Sonne hinter die Gipfel sank. Schatten krochen aus dem Wald, legten sich auf die Gruppe wie unsichtbare Hände. Richard erzählte die nächste Jagdgeschichte, Laura rechnete, Ethan polierte sein Gewehr. Ich aber hörte auf die Stille zwischen den Bäumen. Jeder Astbruch klang zu gezielt, jedes Knacken zu bewusst. »Alles gut?«, fragte Daniel, als er neben mich trat. »Alles ruhig«, sagte ich. Doch meine Augen tasteten die Dunkelheit ab, suchten nach etwas, das ich nicht benennen konnte. Und tief in mir wuchs die Gewissheit, dass wir nicht allein waren. Der Morgen begann still. Zu still. Kein Vogelruf, kein Rascheln, nicht einmal das entfernte Trommeln eines Spechts. Nur das Knistern der Glut im Lagerfeuer, das langsam erlosch. Ich stand früh auf, schlich um das Lager, prüfte Spuren im feuchten Boden. Hirschfährten. Vielleicht 2 Tage alt. Ein paar Abdrücke von kleineren Raubtieren. Doch dazwischen sah ich etwas, das nicht passte. Längliche Abdrücke, menschlich in der Form, aber zu groß, mit einer Schrittlänge von fast 2 Metern. Ich beugte mich tiefer, strich mit den Fingern über den Abdruck. Der Boden war weich, der Abdruck scharf, frisch. Es war jemand in der Nähe gewesen, seit wir hier waren. »Alles in Ordnung?« Daniel trat hinter mich. »Spuren«, murmelte ich. »Groß. Ungewöhnlich.« Er sah mich ernst an, nickte dann. »Vielleicht nur ein anderer Jäger.« »Die Genehmigung sagt, wir sind allein hier.« Ich richtete mich auf und ließ den Blick über die Bäume schweifen. Zwischen den Kiefern sah jeder Schatten wie ein Gesicht aus. Als die anderen wach wurden, wirkte Richard mürrisch. Er griff nach seiner Wasserflasche und schimpfte, »Das war der härteste Boden, auf dem ich je geschlafen habe. Dieses Gelände ist eine Zumutung.« »Es ist Wildnis, kein Hotelbett«, entgegnete ich knapp. Laura überprüfte sofort ihr Telefon, runzelte die Stirn und fluchte leise. Kein Empfang. Das kann nicht sein. Doch, das ist normal, sagte ich. Hier draußen stören Felsen und Wetter jede Verbindung. Ethan wirkte schweigsam. Er blickte immer wieder in den Wald, so als erwarte er, dass jemand zwischen den Stämmen stand. Wir brachen auf. Der Pfad führte uns durch einen dichten Nadelwald. Der Boden war feucht, die Stämme standen eng. Ich ging vorne, das Gewehr über der Schulter, meine Augen ständig in Bewegung. Etwa eine Stunde später, während einer Pause, sah ich sie. Oben am Hang, kaum 200 Meter entfernt, stand die Gestalt. Lang, schmal, in zerrissener, dunkler Kleidung. Regungslos, als hätte man sie dort hingestellt. Ich hob das Fernglas und mein Magen zog sich zusammen. Kein Atem, kein Blinzeln, kein sichtbares Leben. Pascal? Daniel stand neben mir. Was siehst du? Da oben. Ich reichte ihm das Glas. Als ich selbst wieder hindurchsah, war der Platz leer. Keine Gestalt, keine Bewegung, nur Felsen und Kiefern. Nichts, sagte Daniel nach einer Weile, doch seine Stirn war gefurcht. Vielleicht habe ich zu spät hingesehen. Nein, murmelte ich. Es war da. Was war da? Rief Richard vom Pfad. Müssen wir noch länger warten? Alles gut, rief ich zurück. Doch mein Nacken prickelte, als würde jemand direkt hinter mir stehen. Wir gingen weiter. Der Wald schloss sich dichter, das Licht wurde gedämpft. Jeder Schritt hallte in der Stille nach. Um die Mittagszeit hielten wir an einem kleinen Hang, von dem aus man das Tal überblicken konnte. Ich markierte die Karte, während die anderen rasteten. Ethan kam vorsichtig zu mir. Pascal? Seine Stimme war leise. Ich glaube, ich habe auch etwas gesehen. Als wir vorhin am Bach waren, da stand jemand zwischen den Bäumen, ganz still. Ich wollte nichts sagen, weil Richard mich sowieso auslachen würde. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. Du hast richtig gesehen. Ich habe es auch gesehen. Seine Augen weiteten sich. Aber hier draußen darf niemand sonst sein. Genau. Wir hielten den Rest des Tages die Augen offen. Jeder Schatten wirkte länger, jede Bewegung zwischen den Ästen verdächtig. Richard jedoch schien nichts zu bemerken oder wollte es nicht bemerken. Er redete über Investitionen, über Immobilien, über Märkte. Laura schwieg die meiste Zeit, starrte auf ihr Telefon, als könnte sie die Balken herbeizwingen. Als die Sonne sank, bauten wir das nächste Lager auf, in einer kleinen Lichtung zwischen alten Kiefern. Wir entzündeten ein Feuer, das hoch genug brannte, um die Dunkelheit zurückzudrängen. Ich ging den Rand ab, prüfte die Umgebung. Da war wieder ein Abdruck. Menschlich, doch zu groß, zu langgezogen. Der Schritt musste mindestens 2 Meter messen. Zu weit für jeden normalen Menschen. Ich folgte der Spur wenige Meter, bis sie im harten Boden verschwand. Zurück am Feuer sprachen die anderen leise. Ethan starrte in die Flammen. Laura schrieb Notizen in ein kleines Buch. Richard prahlte weiter. Daniel sah mich nur an und ich wusste, er hatte verstanden, was ich nicht laut sagen wollte. Wir waren nicht allein. Die Nacht senkte sich schnell. Das Feuer knackte, Funken stiegen auf. Um uns herum herrschte eine unnatürliche Stille. Kein Käuzchen, kein Rascheln, nichts. Ich legte die Hand auf den Kompass, der um meinen Hals hing. Die Nadel zeigte stur nach Norden, doch das half nicht gegen das Gefühl, dass uns etwas beobachtete. Morgen brechen wir früher auf, sagte ich schließlich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Früher? Murrte Richard. Wir sind doch heute weit gekommen. Nicht weit genug. Ich sah ihn direkt an. Wenn wir in diesen Bergen überleben wollen, dann folgen wir meinem Rhythmus, nicht eurem. Er wollte etwas erwidern, doch Daniels Blick hielt ihn zurück. Die Flammen warfen lange Schatten in den Wald. Jeder von ihnen bewegte sich, als hätte er ein Eigenleben. Und ich wusste, Irgendwo da draußen, zwischen den schwarzen Stämmen, stand die Gestalt wieder. Wartend, beobachtend. Der nächste Morgen war von bleigrauen Wolken verhangen. Ein kalter Wind strich durch die Kiefern, ließ die Nadeln zittern wie Scherben. Ich war schon wach, ehe die ersten Glutreste im Feuer erloschen. Die Nacht hatte ich kaum geschlafen, immer wieder war mir, als hörte ich Schritte um das Lager, zu gleichmäßig, zu bewusst, um vom Wind zu stammen. Doch als ich nachsah, war da nichts, nur Schatten und Bäume. Wir brachen früh auf, diesmal ohne Diskussion, denn auch Richard merkte, dass das Wetter umschlug. Laura schwieg, hielt ihr Telefon in der Hand, doch Empfang gab es keinen. Ethan wirkte blass, seine Augen suchten ständig die Baumlinien ab. Daniel ging dicht bei mir und wir beide wechselten nur kurze Blicke, ohne Worte. Nach einigen Stunden Marsch führte uns der Weg in ein schmaleres Tal. Ein Bach floss gluckernd zwischen runden Steinen, das Wasser eiskalt und klar. Am Ufer waren frische Spuren, Hirsche, vielleicht gestern noch hier gewesen. Ich hockte mich hin, prüfte den Boden. Dann sah ich es. Ein Abdruck tiefer als die anderen, 5 Zehen, eine deutliche Ferse. Menschlich, aber übergroß. Die Schrittlänge lag bei fast 2 Metern. Ich richtete mich auf und ließ den Blick schweifen. Der Wind hatte gedreht, trug einen Geruch mit sich, der nicht zum Wald passte. Metallisch. Pascal? Daniels Stimme war angespannt. Etwas stimmt nicht. Wir gingen weiter, vorsichtig, die Schritte gedämpft. Dann öffnete sich das Tal zu einer kleinen Lichtung. Dort hing es. Ein Elch, ein mächtiger Bulle, sicher über 300 Kilogramm schwer. Er war an Stahlseilen aufgehängt, die Hinterläufe hochgezogen, sodass der Körper in 4 Metern Höhe wie ein groteskes Ornament zwischen den Bäumen schwebte. Das Fell war präzise abgezogen, hing in langen Lappen herab, wie Vorhänge. Darunter glänzte das nackte Fleisch. Am Boden lagen die Organe. Nicht achtlos weggeworfen, sondern geordnet. Herz, Leber, Nieren. Jedes sauber platziert wie auf einem unsichtbaren Schachbrett. Der Gestank traf uns wie ein Schlag. Süßlich, schwer, mit einem Unterton von Eisen, der in den Augen brannte. Heilige Scheiße, flüsterte Ethan. Er wandte sich ab und würgte ins Unterholz. Richard hob sein Gewehr, blickte sich um, als erwarte er den Täter gleich aus den Schatten treten zu sehen. Ökoterroristen! Ich habe sowas schon erlebt. Aktivisten, die meinen, man könne mit Theater Leute einschüchtern. Das sind keine Aktivisten, sagte ich scharf. Ich trat näher an die Seile. Sie waren alt, angerostet, aber fachgerecht verknotet, fast wie militärische Knoten. Das hier ist etwas anderes. Laura blieb auf Abstand, die Hand über Mund und Nase. Ihre Stimme war brüchig. Das sieht wie ein Ritual aus. Ich kniete, zog mein Messer, berührte vorsichtig eines der Seile. Es war in die Rinde geschnitten, als wäre der Baum selbst Teil des Arrangements. Dann sah ich die Augen des Tieres. Sie waren herausgeschnitten und in das geöffnete Maul gesteckt worden, sodass der tote Kopf uns mit einem grotesken Blick anstarrte. Das ist krank, murmelte Daniel und bekreuzigte sich. Ich zog mein Telefon aus der Tasche, wollte Fotos machen, doch der Bildschirm blieb schwarz. Der Akku war voll, ich hatte ihn am Abend kontrolliert. Keine Reaktion. Ich fluchte leise. Daniel, probier deins! Er zog sein Satellitentelefon. Nichts. Kein Signal. Kein Startbildschirm. Tot. Laura starrte auf ihr Gerät. Meins ist ebenfalls aus. Und der Akku war bei 100%. Ethan zitterte, während er sein Telefon hervorholte. Auch schwarz. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, sagte ich leise. Aber hier draußen ist es gefährlich. Richard trat näher an den aufgehängten Körper. Wir sollten das runterholen. Ein Tier so hängen zu lassen, zieht Aasfresser an. Nein, ich sagte es so scharf, dass er erstarrte. Niemand rührt das an. Das hier ist eine Warnung. Wir wissen nicht, was passiert, wenn man sie ignoriert. Einen Moment herrschte nur das Flattern der Seile im Wind. Dann packte ich Daniel am Arm und zog ihn ein Stück abseits. Siehst du die Spuren? Er nickte. Wieder diese Abdrücke. Zu groß, zu lang. Sie ziehen sich am Waldrand entlang. Wir werden beobachtet, das dachte ich mir. Seine Stimme war kaum hörbar. Wir kehrten zu den anderen zurück. Richard bestand noch einmal darauf, die Seile zu kappen, doch mein Blick ließ ihn verstummen. Laura wich nicht vom Platz der Organe zurück, als würde sie das Muster studieren, verstehen wollen. Ethan hielt sich an einem Baum fest, bleich und schweißnass. Wir gehen weiter, sagte ich, schnell und ruhig. Keine Diskussion. Niemand widersprach. Wir mieden die Lichtung, hielten uns dicht zusammen. Doch auf jedem weichen Stück Erde, das wir überquerten, sah ich neue Spuren, die gleichen übergroßen Abdrücke, die uns parallel begleiteten. Immer gerade weit genug entfernt, dass man die Bewegung nicht sehen konnte, nur die Ergebnisse. Tiefe Abdrücke, die von etwas stammten, das viel schwerer war als ein Mensch. Als wir am Abend das Lager aufschlugen, war der Himmel schwarz. Ein Wind ging durch die Wipfel und jedes Knacken klang, als trete jemand einen Schritt näher. Das Feuer war unser einziger Schutz. Doch ich wusste, dass die Flammen nicht reichten. Die Berge hielten etwas verborgen, etwas, das uns längst entdeckt hatte. Die Dunkelheit legte sich über das Lager wie ein schweres Tuch. Unser Feuer knackte und spie Funken, die in der Nacht verglühten. Der Rauch hing zwischen den Stämmen und dahinter schien sich der Wald endlos auszudehnen. Kein Laut war zu hören, außer dem gelegentlichen Knistern von Harz im Holz. Wir saßen eng beieinander. Richard nippte an einer teuren Flasche Bourbon, die er aus seinem Rucksack geholt hatte. Laura hatte ihr Telefon längst aufgegeben und starrte stattdessen mit unbewegtem Gesichtsausdruck in die Flammen. Ethan wirkte blass. Sein Blick suchte immer wieder den Rand der Lichtung. Daniel hockte nahe beim Feuer, die Hände um ein Blechbecherchen mit Kaffee geschlossen. Ich beobachtete sie alle und spürte, wie die Anspannung in unserer kleinen Gruppe wuchs. Richard brach als erster das Schweigen. Also ehrlich, dieses Theater heute, aufgehängte Tiere, Organe im Dreck. Ich sage euch, das waren irgendwelche Spinner, die uns erschrecken wollen. Wahrscheinlich irgendwelche Umweltradikalen. Das hier ist reines Psychospiel. Spinner knüpfen keine Seile, die jahrzehntelang halten, entgegnete ich ruhig. Und sie machen auch keine Spuren, die größer sind als jeder normale Stiefel. Ethan sah mich ängstlich an. Sie haben es auch gesehen, oder? Diese Fußabdrücke, sie waren nicht normal. Ja, antwortete ich. Ich habe sie gesehen. Stille breitete sich wieder aus. Nur der Wind, der durch die Baumwipfel strich, schien zuzuhören. Schließlich räusperte sich Daniel. Er starrte in die Flammen, als müsse er sich sammeln, bevor er sprach. Mein Großvater hat mir Geschichten erzählt, begann er. Alte Geschichten, die von den Ute überliefert wurden. Geschichten, die nie in Bücher geschrieben wurden, weil man sie nur mündlich weitergab. Er sagte, manche Berge seien Orte des Hungers, Orte, die man meiden müsse. Richard lachte rau. Na wunderbar. Jetzt kommt das Lagerfeuergespinst, um die Stadtmenschen zu erschrecken. Daniel ließ sich nicht beirren. Seine Stimme war leise, fast ehrfürchtig. Mein Großvater sprach vom Wendigo. Nicht einfach ein Tier oder ein Geist, sondern ein Fluch. Wenn ein Mensch in den Bergen verzweifelt genug wird, wenn er Hunger leidet und die Grenze überschreitet, wenn er Fleisch isst, das er nicht essen sollte, dann verändert er sich. Der Hunger hört nicht auf. Er wächst, bis nichts Menschliches mehr übrig bleibt. Ethan zog die Knie an die Brust. Sie meinen, ein Mensch verwandelt sich in so etwas. Daniel nickte langsam. Ja, er sagte, der Wendigo könne Stimmen nachahmen, perfekt. Es könnte deine Stimme sein, die aus dem Wald ruft oder die deines Freundes. Er könnte zwischen den Bäumen stehen. Und du würdest schwören, einen Bekannten zu sehen, bis er näher kommt. Laura blickte endlich von den Flammen auf. Ihr Gesicht war bleich, aber ihre Stimme beherrscht. Sie wollen uns also sagen, dass es hier draußen ein Monster gibt, das Menschen frisst und ihre Stimmen stiehlt? Ich sage nur, was man mir erzählt hat, erwiderte Daniel, und ich sage, dass man den Wald respektieren sollte. Wer es nicht tut, verliert sich darin. Richard schnaubte, griff nach der Flasche und nahm einen tiefen Schluck. Märchen für Kinder. Ich habe auf 3 Kontinenten gejagt. Es gibt keine Monster, nur Tiere und Menschen. Alles andere sind Geschichten für abergläubische Leute. Dann erklären Sie mir die Elchleiche, sagte ich scharf. Erklären Sie mir die Augen im Maul und die Muster am Boden. Welcher Aktivist nimmt sich die Zeit für so etwas? Richard schwieg. Und zum ersten Mal wirkte er unsicher. Laura räusperte sich. Als ich vorhin etwas abseits war, ich habe Markierungen gesehen, in die Rinde von Bäumen geritzt. Sie wirkten nicht wie zufällige Kratzer, sondern wie Symbole. Breit, tief, frisch, so als hätte etwas mit Klauen in die Borke gerissen. Ich hob den Kopf. Zeigen Sie es mir morgen bei Tageslicht. Es waren Symbole, wiederholte sie leise. Aber sie sahen aus, als würden sie sich bewegen, wenn man zu lange hinsah. Ein kalter Schauer kroch mir über den Rücken. Ethan flüsterte, und wenn Ihr Großvater recht hatte, Daniel, was, wenn diese Berge wirklich verflucht sind? Daniel starrte ins Feuer. Dann dürfen wir keinen Fehler machen. Keine Stimmen im Wald beachten, keine Spuren, die uns in die Irre führen. Und wir dürfen uns niemals trennen. Das Feuer knackte. Eine Flamme schoss hoch und ließ die Schatten ringsum tanzen. Für einen Augenblick sah es so aus, als stünde jemand zwischen den Bäumen. Eine hohe, schmale Gestalt. Als ich blinzelte, war da nur Dunkelheit. Ich griff nach meinem Gewehr, prüfte das Magazin. Wir halten Wache, in Schichten, niemand bleibt allein. Heute Nacht schlafen wir nicht alle gleichzeitig. Richard wollte protestieren, doch mein Blick ließ ihn verstummen. Die Schatten zogen enger um uns, als hätten sie Ohren. Und tief in mir wusste ich, die Legenden am Feuer waren nicht nur Geschichten. Sie waren Warnungen. Und wir hatten sie nicht rechtzeitig ernst genommen. Die Nacht war lang, und obwohl wir Schicht hielten, fühlte sich jede Minute wie eine Ewigkeit an. Ich hatte die letzte Wache übernommen. Die Flammen waren zu einem glimmenden Rest zusammengeschrumpft. Der Rauch hing tief und schwer zwischen den Bäumen. Daniel schlief zusammengerollt im Schlafsack. Richard schnarchte leise, und Laura lag still, die Augen geschlossen, aber ihr Atem verriet keine echte Ruhe. Ethan jedoch fehlte. Zuerst dachte ich, er sei vielleicht nur kurz in den Wald gegangen, um seine Notdurft zu verrichten. Doch sein Schlafsack war leer und seine Jacke lag noch daneben. Ich rief leise seinen Namen, wollte die anderen nicht aufscheuchen, doch die Stille, die zurückkam, war wie ein Schlag. »Ethan?« flüsterte ich etwas lauter. Mein Blick suchte die Baumgrenze. Da bewegte sich etwas. Ein Schatten huschte zwischen den Stämmen, zu schnell und zu lautlos, um ein Tier zu sein. Ich weckte Daniel, schüttelte ihn an der Schulter. »Ethan ist weg.« Sein Blick klärte sich sofort, als hätte er das Halbe erwartet. »Verdammt, hast du etwas gesehen?« »Nur eine Gestalt, da draußen.« Das Geräusch kam, bevor wir handeln konnten. Ein Schrei, verzerrt, panisch, voller Schmerz. Er hallte zwischen den Stämmen wieder, ließ das Blut in meinen Adern gefrieren. Laura fuhr hoch. Richard griff taumelnd nach seiner Jacke. »Das war Ethan!« rief sie. Wir rannten los, jeder mit dem, was er tragen konnte. Meine Taschenlampe schnitt helle Kegel durch die Dunkelheit, und das, was ich sah, jagte mir kalte Schauer den Rücken hinab. Ethan lag am Boden, nur wenige Dutzend Meter vom Lager entfernt. Sein Körper war blutverschmiert, die Haut an seiner Schulter aufgerissen wie von Krallen. Er keuchte, röchelte, seine Augen weit aufgerissen. »Mein Gott«, rief Laura, kniete sich neben ihn, »er lebt noch!« Ich kniete nieder, drückte meine Hände auf die Wunde. Das Blut sickerte heiß zwischen meinen Fingern hindurch. »Ethan, hörst du mich?« Er zitterte, seine Lippen bewegten sich. Es war groß, größer als ein Mensch, mit Augen, die geleuchtet haben. »Stillhalten«, befahl ich. »Wir bringen dich zurück zum Lager.« Doch schon während wir ihn aufrichteten, spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Die Wunde war unnatürlich. Kein Tier riss so präzise, so tief. Und die Ränder der Verletzung waren schwarz verfärbt, als würde sich etwas Fremdes unter der Haut ausbreiten. Wir schleppten ihn zurück, betteten ihn auf eine Decke. Laura packte hektisch ihren Notfallkoffer aus, verband die Schulter, doch ihre Hände zitterten. »Es breitet sich aus«, flüsterte sie. »Schaut doch, wie schnell!« Ich sah hin. Der schwarze Rand kroch Zentimeter für Zentimeter weiter, als würden Adern unter der Haut wachsen. Ethan schrie auf, krümmte sich, sein Körper bäumte sich auf. Richard wich zurück, als hätte er Feuer gesehen. »Das ist nicht normal«, presste er hervor. »Das ist eine Infektion. Wir müssen ihn allein lassen.« »Bist du wahnsinnig?«, fuhr ich ihn an. »Er ist einer von uns.« Doch tief in meinem Inneren wusste ich, dass Richard nicht völlig Unrecht hatte. Ethan atmete schwer, seine Augen flackerten. Dann sah er mich direkt an, und für einen Moment war da etwas Fremdes in seinem Blick. Etwas, das nicht zu Ethan gehörte. »Hunger«, flüsterte er mit gebrochener Stimme. Es brennt. Ich muss essen.« Laura wich erschrocken zurück. Daniel packte sein Messer. »Es fängt an«, murmelte er düster, genau wie in den Geschichten. »Der Fluch. Halt den Mund mit deinen verdammten Legenden.« Richard trat nervös von einem Fuß auf den anderen. »Wir müssen ihn festbinden oder Schlimmeres.« Ethan bäumte sich erneut auf, riss die Verbände auf, Blut spritzte in dunklen Bögen, seine Zähne klapperten, als ob er sie nicht mehr kontrollieren konnte. Sein Körper zuckte in Krämpfen. Ich warf mich auf ihn, drückte ihn zu Boden. »Haltet ihn fest!«, schrie ich. Daniel half mir, doch Ethan war stärker, viel stärker, als es sein Zustand zuließ. Er wand sich wie ein Tier. Die Sehnen an seinem Hals traten hervor, die Muskeln spannten sich unter der Haut. Laura weinte, hielt dennoch seine Beine nieder. »Pascal, er stirbt!« Doch was da unter mir lag, starb nicht. Es veränderte sich. Der Blick in seinen Augen wurde glasig, dann unnatürlich fokussiert. Sein Atem ging stoßweise, begleitet von einem tiefen, gurgelnden Laut. Und dann, mit einer Kraft, die kein Mensch in dieser Lage haben durfte, schleuderte er mich von sich. Ich rollte im Laub, griff nach meinem Gewehr. Ethan stand auf, wankte, seine Bewegungen waren ruckartig und unnatürlich. Blut rann von seiner Schulter, doch er schien es nicht zu spüren. Seine Stimme war nur noch ein Flüstern, aber jeder von uns hörte es deutlich. »Ich bin so hungrig.« Wir hielten alle den Atem an. Die Nacht schien stillzustehen, selbst der Wald schien zu lauschen. Daniel hob sein Messer, Richard stolperte rückwärts. Laura sah mich flehend an. Und ich wusste, das hier war nicht mehr Ethan. Der Morgen graute, doch die Sonne brachte keine Erleichterung. Ihre Strahlen drangen kaum durch den dichten Nebel, der sich zwischen den Fichten wie ein grauer Schleier spannte. Wir hatten die Nacht überlebt. Aber der Preis war hoch. Ethan war nicht mehr bei uns. Nicht so, wie wir ihn kannten. Wir hatten ihn zurücklassen müssen, als er schließlich völlig dem Wesen in ihm nachgab. Der Schrei, der uns in den Rücken fiel, als wir flohen, hallte mir noch immer in den Ohren. Wir stapften schweigend durch den feuchten Wald. Jeder Schritt auf dem modrigen Boden schien doppelt so laut, als ob der Wald unsere Anwesenheit herausposaunen wollte. Daniel ging voran, das Gewehr im Anschlag. Laura hielt sich dicht bei mir, während Richard mit hängenden Schultern nachtrottete. Niemand sprach, bis wir den ersten Hinweis auf ein menschliches Bauwerk fanden. Ein morscher Zaun, halb vom Unterholz verschluckt, ragte aus dem Boden. Dahinter erhob sich ein altes Forsthaus, kaum größer als eine Jagdhütte. Die Bretter waren verwittert, das Dach hing schief und eines der Fenster war zersplittert. Dennoch wirkte es wie ein Zufluchtsort. »Endlich«, murmelte Richard, und seine Stimme zitterte. »Vielleicht haben wir Glück und finden hier Vorräte oder wenigstens ein Radio.« Ich nickte, auch wenn ich wusste, dass die Chance gering war. Doch es war besser als noch eine Nacht im offenen Wald. Daniel trat die Tür auf. Sie schwang mit einem schaurigen Knarren auf, als würde das Haus selbst protestieren. Drinnen roch es nach Staub, Moder und altem Rauch. Spinnweben zogen sich durch die Ecken und der Holzboden knarrte bei jedem Schritt. Wir sicherten die Räume. Es gab eine kleine Küche, eine Stube mit einem Tisch und zwei Stühlen, ein winziges Schlafzimmer und einen Dachboden, den wir über eine knarrende Leiter erreichten. Alles war verlassen, aber nicht leer. Auf dem Tisch lag ein verstaubtes Notizbuch, das aussah, als hätte es jemand hastig zurückgelassen. Ich schlug es auf. Die Schrift war krakelig, manche Seiten fleckig von Feuchtigkeit. Es waren Aufzeichnungen eines Försters, der vor vielen Jahren hier gelebt hatte. Zuerst beschrieb er alltägliche Dinge. Jagdergebnisse, Wetter, Reparaturen am Dach. Doch je weiter ich blätterte, desto unruhiger wurde seine Handschrift. »Da draußen sind Stimmen«, stand da. »Sie rufen meinen Namen. Aber wenn ich hinausgehe, ist niemand da.« Eine andere Stelle. »Das Licht in ihren Augen. Es verfolgt mich. Ich darf nicht schlafen.« Und schließlich auf der letzten lesbaren Seite, wenn jemand dies liest, geht nicht in die Höhlen, sie sind nicht leer. Mir lief ein kalter Schauer den Rücken hinab. Ich zeigte das Buch den anderen. Laura schlug die Hand vor den Mund, Daniel kniff die Augen zusammen. Richard lachte nervös. Höhlen, das ist doch Irrsinn, ein Förster, der den Verstand verloren hat. Doch seine Stimme verriet, dass er selbst nicht daran glaubte. Wir beschlossen, im Forsthaus zu bleiben, zumindest für diese Nacht. Laura entzündete ein kleines Feuer im Kamin, während Daniel die Fenster verriegelte, so gut es ging. Ich setzte mich an den Tisch, legte das Gewehr neben mich und starrte in die tanzenden Flammen. »Pascal«, begann Laura leise, »was, wenn das, was mit Ethan passiert ist, auch uns passieren kann? Diese Infektion«, oder was auch immer es ist. Ich schüttelte den Kopf, auch wenn ich die gleiche Angst verspürte. Solange uns nichts erwischt, sind wir sicher. Wir müssen wachsam bleiben. Doch die Nacht brachte keine Ruhe. Kaum war es dunkel, begann das Kratzen. Zuerst nur leise, wie von einer Maus zwischen den Wänden. Doch bald wurde es stärker, lauter, näher. Es kam von draußen, von allen Seiten zugleich. Daniel sprang auf, zielte mit seinem Gewehr auf die Tür. Richard packte ein Stück Holz, als wäre es eine Waffe. Laura presste die Hände auf die Ohren, als die Geräusche zu einem unheimlichen Kratzen und Schaben anschwollen, das über die Wände kroch. Dann kam die Stimme, »Pascal!« Sie klang genau wie Ethan. Ein Röcheln, ein Flüstern, das meinen Namen rief. »Hilf mir! Es tut so weh!« Laura begann zu weinen. »Es ist er! Er lebt noch!« »Nein«, sagte ich scharf, »das ist nicht Ethan.« Doch tief in meinem Inneren nagte der Zweifel. Was, wenn er es doch war? Was, wenn wir ihn aufgegeben hatten zu früh? Daniel stieß die Tür zu, als sich etwas dagegen stemmen wollte. Ein dumpfer Schlag hallte durch die Hütte, dann noch einer. Holz splitterte, der Rahmen bebte. »Es will rein«, zischte Richard, seine Augen weit aufgerissen. »Wir halten Stand«, sagte Daniel. doch seine Stimme bebte. Ein letzter Schlag, dann Stille. Plötzlich, so abrupt, wie es begonnen hatte, hörte alles auf. Kein Kratzen, kein Flüstern, nur das Knistern des Feuers. Wir wagten kaum zu atmen. Minuten dehnten sich zu Stunden, bis die Müdigkeit uns schließlich übermannte. Ich schlief mit dem Gewehr im Arm ein, lauernd, jederzeit bereit. Als ich aufwachte, war der Morgen da. Der Nebel hing noch immer schwer zwischen den Bäumen, aber das Forsthaus stand. Wir hatten überlebt. Diesmal. Doch ich wusste, das war nur eine Atempause. Die Worte im Notizbuch brannten sich in mein Gedächtnis. Geht nicht in die Höhlen. Und ich ahnte, dass genau dorthin unser Weg uns führen würde. Der Morgen im Forsthaus brachte keine Erleichterung. Der Nebel hing noch immer schwer zwischen den Bäumen, als hätten die Wälder beschlossen, ihr Inneres vor uns zu verbergen. Wir packten unsere wenigen Vorräte zusammen, eine Handvoll Konservendosen, ein rostiges Beil und das alte Notizbuch des Försters, und brachen auf. Das Ziel stand fest, auch wenn es niemand laut aussprach: die Höhlen. Wir sollten fernbleiben, sagte Laura leise, während sie sich den Riemen ihres Rucksacks über die Schulter zog. Der Förster hat gewarnt. Vielleicht hat er gewusst, was uns erwartet. Daniel schüttelte den Kopf. Oder er war bereits verrückt. Wenn es eine Chance auf Antworten gibt, dann dort. Wir können nicht ewig im Kreis laufen. Ich sagte nichts. In meinem Inneren wog ich die Angst gegen die Notwendigkeit ab. Das Kratzen an den Wänden der Hütte, die Stimme, die Ethan imitiert hatte, all das deutete darauf hin, dass wir verfolgt wurden. Die Höhlen könnten unser Ende sein, doch sie waren auch der einzige Ort, an dem wir Antworten finden würden. Nach etwa 2 Stunden Marsch erreichten wir den Fuß eines steilen Hangs. Der Wald lichtete sich und zwischen den grauen Felsen öffnete sich ein schwarzer Spalt, kaum 2 Meter hoch, aber breit genug, dass wir alle hindurchpassten. Die Luft dort war kühl, schwer und feucht. Ein modriger Geruch wehte uns entgegen, als ob der Berg selbst faulig von innen heraus verrottete. »Da ist es also«, murmelte Richard, während er unruhig von einem Fuß auf den anderen trat. »Der Eingang zur Hölle!« Daniel entzündete eine Taschenlampe, deren Strahl sich nur wenige Meter in die Dunkelheit fraß. »Hölle oder nicht, wir gehen rein!« Widerwillig folgten wir ihm. Der Gang senkte sich leicht ab. Und schon nach wenigen Schritten verschluckte uns die Schwärze. Unsere Schritte hallten dumpf wider, als wären wir Eindringlinge in einem Reich, das nicht für Menschen bestimmt war. Die Luft wurde kälter und Tropfen fielen von der Decke, prallten auf den Steinboden und zerbrachen die Stille. »Es fühlt sich an, als würde uns etwas beobachten«, flüsterte Laura. Ihre Stimme hallte geisterhaft nach. »Dann beobachtet es hoffentlich, wie wir hier lebend wieder rauskommen«, entgegnete Daniel, doch seine Stimme klang angespannter, als er beabsichtigte. Nach etwa 100 Metern öffnete sich der Gang zu einer Kammer, die ungefähr 10 Meter im Durchmesser maß. An den Wänden zogen sich seltsame Markierungen entlang, eingeritzte Symbole, die weder Buchstaben noch Zahlen waren. Sie wirkten organisch, wie das Gekritzel einer fremden Intelligenz. »Das sind keine natürlichen Spuren«, stellte ich fest. »Jemand oder etwas hat sie gemacht.« Laura trat näher, fuhr mit den Fingerspitzen über die Einkerbungen. »Sie fühlen sich warm an«, hauchte sie erschrocken. »Wie frisch!« Bevor jemand etwas erwidern konnte, erklang aus der Tiefe ein Laut. Zuerst dachte ich, es sei das Heulen des Windes, doch dann nahm es eine klarere Form an. Ein langgezogenes, klagendes Stöhnen, das durch die Gänge kroch. Richard stolperte rückwärts. »Das ist nicht der Wind, wir müssen hier raus.« Doch Daniel hob die Hand. »Nein, wir finden heraus, was das ist. Wir gehen weiter.« Er schien getrieben von einem unerschütterlichen Willen oder Wahnsinn. Ich wusste, dass wir ihn nicht zurückhalten konnten. Also folgten wir ihm tiefer in den Berg hinein. Die Gänge wurden enger, die Decke niedriger. Wir mussten uns bücken, um weiterzukommen. Schließlich stießen wir auf eine zweite Kammer. Hier lag der Boden übersät mit Knochen. Menschenknochen. Schädel, Rippen, zertrümmerte Wirbel, alle bedeckt von einer dünnen Schicht Staub. Laura schrie leise auf. »Oh Gott! Sie haben hier Menschen geopfert.« Ich hob einen Schädel auf. Ein Loch war in die Stirn geschlagen, roh und gewaltsam. Kein Unfall, sondern Mord. Da ertönte wieder das Stöhnen. Diesmal näher, tiefer, vibrierend in den Wänden. Ein kalter Luftzug strich durch den Raum, ließ die Flammen unserer Taschenlampen tanzen. »Pascal!« Die Stimme kam aus dem Gang hinter uns. Sie war identisch mit Ethans, voller Schmerz und Flehen. »Pascal, warum hast du mich zurückgelassen?« Mein Herz raste. Laura packte meinen Arm. »Es verfolgt uns. Bitte lass uns gehen.« Daniel trat einen Schritt nach vorne, die Waffe erhoben. »Das ist nicht Ethan, und ich werde verdammt sein, wenn ich mich von einer Stimme einschüchtern lasse.« Plötzlich bewegte sich etwas im Dunkeln. Eine Silhouette, groß, verzerrt, mit Gliedmaßen, die sich unnatürlich lang ausstreckten. Die Taschenlampenstrahlen glitten darüber, doch das Ding wirkte, als sei es aus Schatten geformt. Augen glühten darin, wie glühende Kohlen. Zwei unbarmherzige Lichter, die uns fixierten. »Lauft!« brüllte Daniel. Wir stürzten zurück in den Gang, stolperten über Steine und Knochen. Der Schatten folgte uns. Sein Körper schien sich durch die Enge zu winden, als seien die Felsen selbst nicht in der Lage, ihn aufzuhalten. Ein tiefes Grollen dröhnte hinter uns, während wir rannten, als hinge unser Leben davon ab. Was es tat. Nach endlosen Sekunden erreichten wir den Eingang. Tageslicht brach wie ein rettender Schrei durch den Spalt und wir warfen uns hinaus ins Freie. Hinter uns verstummte das Grollen, als könne das Wesen die Grenze des Lichts nicht überschreiten. Keuchend, zitternd lagen wir im feuchten Gras. Daniel hob den Kopf, sein Gesicht aschfahl. »Wir haben die Wahrheit gesehen«, murmelte er. »Und wir wissen jetzt, dass es dort unten nicht endet. Das ist erst der Anfang.« Ich blickte zurück zur Höhle. Der Eingang wirkte harmlos, ein schwarzer Spalt im Fels. Doch ich wusste, dass in der Tiefe etwas lauerte, das älter war als wir, älter vielleicht als die Menschheit. Und wir hatten seine Aufmerksamkeit geweckt. Die Sonne stand tief, als wir erschöpft und verstört in die Wälder zurückkehrten. Jeder Schritt war schwer, als hätten uns die Schatten aus der Höhle ein Stück unserer Lebenskraft geraubt. Wir sagten lange nichts. Nur das Rascheln der Blätter und unser keuchender Atem begleiteten uns. Doch die Stille war trügerisch. Irgendwo in der Tiefe der Erde wusste ich, dass das Ding uns immer noch spürte. Am späten Nachmittag erreichten wir eine Lichtung, auf der die Reste einer verfallenen Kapelle standen. Die Mauern waren teilweise eingestürzt, das Dach längst verschwunden. Zwischen den Steinen wuchsen Moose und Farne. Es sah aus wie ein Ort, der vergessen werden wollte. »Wir können hier rasten«, schlug Daniel vor, die Stimme heiser. »Die Wände bieten wenigstens etwas Schutz.« Richard schüttelte den Kopf, seine Augen waren weit aufgerissen. »Das ist Wahnsinn. Hier stimmt etwas nicht. Seht euch doch um, es ist derselbe Stein wie in der Höhle.« Ich kniete nieder und berührte die verwitterten Steine. Er hatte recht. Dieselbe kalte, feuchte Oberfläche, dieselbe unnatürliche Gravur in den Ritzen. Und plötzlich sah ich sie. Symbole, wie wir sie schon unter der Erde gesehen hatten, halb verdeckt von Moos. Laura trat einen Schritt zurück. Das ist kein Zufall. Die Kapelle war Teil desselben Kultes. Wir sind in ihrem Zentrum. Ein eisiger Windstoß fegte durch die Ruine, ließ die Bäume ächzen. Die Dämmerung senkte sich und die Schatten wurden länger, bis sie sich wie schwarze Finger nach uns ausstreckten. »Wir müssen eine Entscheidung treffen«, sagte ich schließlich. »Entweder wir laufen blind weiter, oder wir stellen uns dem, was uns verfolgt.« »Stellen?« zischte Richard. Hast du vergessen, was wir gesehen haben? Das Ding war kein Tier, kein Mensch. Wir sind keine Krieger, wir sind Opfer. Daniel richtete sich auf, die Taschenlampe in einer Hand, die Pistole in der anderen. Vielleicht. Aber ich werde mich nicht wie ein Opfer benehmen. Wenn es Blut will, dann soll es kämpfen. Ein dumpfes Grollen unterbrach ihn. Es kam nicht mehr aus der Ferne. Es kam aus dem Boden direkt unter unseren Füßen. Die Erde bebte leicht, als würde sich etwas tief darunter bewegen. Die Luft roch plötzlich nach Schwefel und Moder. Es hat uns gefunden, flüsterte Laura mit Tränen in den Augen. Ein Riss zog sich quer durch den Boden der Kapelle. Staub wirbelte auf, Steine zerbarsten. Aus der Dunkelheit darunter kroch eine Gestalt hervor, dieselbe, die wir in der Höhle gesehen hatten. Ihr Körper bestand aus schwärzlichen Schwaden, die sich formten und wieder zerfielen, während die glühenden Augen unbeirrbar auf uns gerichtet waren. »Pascal!« Die Stimme klang wieder wie Ethan, doch diesmal verzerrt, voller Hass. »Du gehörst mir.« Mein Herz schlug wie wild. Ich spürte, wie die Dunkelheit mich umschloss, wie sie mich lockte. Eine Kälte kroch durch meine Adern, als wolle das Wesen Besitz von mir ergreifen. »Nein!« brüllte Daniel und feuerte. Drei Schüsse krachten durch die Ruine, hallten zwischen den Bäumen wieder. Die Kugeln verschwanden einfach im Schattenkörper, als wären sie nie abgefeuert worden. »Lauft!« rief Laura. Doch der Ausgang der Lichtung war bereits versperrt. Schwarze Schwaden zogen sich wie eine Mauer zwischen den Bäumen, wuchsen höher und dichter, bis kein Entkommen mehr möglich war. Mir wurde schlagartig klar, nur einer von uns konnte das Wesen aufhalten. Nur ein Opfer würde es stillen, so wie die Knochen in der Höhle bezeugten. »Es will mich«, sagte ich tonlos. »Es hat meinen Namen gerufen. Wenn ich bleibe, habt ihr eine Chance.« »Nein«, schrie Laura, »du darfst das nicht tun.« Daniel packte mich an den Schultern, seine Augen brannten. »Wir finden einen anderen Weg.« Doch in seinem Blick lag auch die unausgesprochene Wahrheit. Es gab keinen anderen Weg. Ich riss mich los, trat in den Kreis aus Schatten, der sich um die Kapelle bildete. Die Luft war eisig, meine Haut schmerzte, als ob sie verbrannte. »Wenn du mich willst, dann nimm mich. Aber lass die anderen gehen.« Das Wesen hielt inne. Einen Moment lang flackerte es, als kämpfte es mit sich selbst. Dann streckte es einen Arm aus, eine zitternde Masse aus Dunkelheit, die mich wie eine Faust umschloss. Schmerz explodierte in meinem Körper. Doch ich biss die Zähne zusammen. »Pascal!« rief Laura hinter mir, ihre Stimme voller Verzweiflung. »Geht!« brüllte ich, so laut ich konnte. »Jetzt!« Und dann zog es mich hinab. Der Boden öffnete sich und ich stürzte in eine endlose Schwärze, während die Schreie meiner Freunde immer ferner wurden. Kälte, Dunkelheit, Stimmen, die flüsterten, kratzten an meinem Verstand. Bevor die Schwärze mich verschlang, sah ich noch, wie sich der Riss schloss. Die Lichtung war wieder still, als wäre nie etwas geschehen. Doch ich wusste, die Wälder hatten ihr letztes Opfer gefordert. Und diesmal war es endgültig.